Konrad wurde 1075 als Sohn des Grafen Wolfram I. von Abensberg geboren. Die Eltern bestimmten den jüngsten Sohn für den geistlichen Stand. Konrad wurde am Hofe König Heinrichs IV. Erzogen und wurde als Mitglied in die Hofkapelle aufgenommen. Schließlich wurde der junge Kanonikus zum Domherrn in Hildesheim ernannt. Als sich der Sohn Heinrichs gegen den Vater erhob, fand er in Konrad einen Parteigänger. Vor diesem Hintergrund wird die Ernennung Konrads zum Erzbischof von Salzburg am 7.1.1106 auf dem Reichstag zu Mainz verständlich. Heinrich wünschte sich, einen so fähigen Verbündeten auch für die Zukunft zu sichern. Die Übernahme des neuen Amtes war jedoch mit Schwierigkeiten verbunden. Die Salzburger Ministerialität hielt in der Mehrheit am noch vom Heinrich IV. Eingesetzten Gegenerzbischof Berthold von Moosburg fest. Es bedurfte der militärischen Unterstützung durch die älteren Brüder Otto und Wolfram, damit Konrad sich in der Stadt durchsetzen konnte. Rasch konnte so Berthold zur Resignation gezwungen werden. Am 21.10.1106 empfing Konrad von Papst Paschalis II. Bischofsweihe und das Pallium. Über die frühe Bischofstätigkeit Konrads ist nicht viel bekannt. Im Juli 1110 beteiligte er sich am Romzug des Königs infolge der tumultartigen Begleitumstände anlässlich der Kaiserkrönung kam es jedoch zum Bruch. Die Rückkehr nach Salzburg eröffnete erneut eine Reihe von Auseinandersetzungen zwischen dem Erzbischof und den Ministern. Konrad wurde zeitweilig in Haft genommen. Während des folgenden Investiturstreites stellte sich Konrad auf die Seite des Papstes und er wurde deshalb vom Kaiser für 9 Jahre verbannt. Worum ging es eigentlich bei diesem Investiturstreit? Im 11. und 12. Jahrhundert eskalierte der Konflikt zwischen Kirche und Staat um die Rolle der weltlichen Herrscher bei der Amtseinsetzung von Bischöfen und Äbten. Dabei war es vor allem strittig, dass der Landesherr dem geistlichen Würdenträger Ring und Stab überreichte, die Symbole seiner geistlichen Autorität. Auch die Laieninvestitur, die Einsetzung von Nichtgeistlichen ins Bischofsamt, die im frühen Mittelalter aufgekommen war, wurde angefochten. Die Laieninvestitur entstand im Umfeld des Feudalsystems, in dem geistliche Würdenträger oft zugleich weltliche Herrscher und damit die Vasallen des Königs waren. Kaiser und Könige versuchten, die reichen und mächtigen geistlichen Würdenträger an sich zu binden, indem sie ihnen im Gegenzug Schutz anboten. Den weltlichen Landesherren war die Loyalität der Bischöfe und der Äbte meist wichtiger als deren moralische Integrität. In der Mitte des 11. Jahrhunderts gab es in Teilen Frankreichs und Englands sowie im Heiligen Römischen Reich eine starke Bewegung zur Reformierung der Kirche. Die Reformer kritisierten, dass die Laieninvestitur nicht den alten Kirchengesetzen entsprach und führten auf sie den moralischen Verfall der damaligen Kirche zurück, insbesondere dessen Nachsicht gegenüber der Nichteinhaltung des Zölibats sowie der weit verbreiteten Simonie, dem Kauf und Verkauf von Kirchenämtern. Unter Papst Leo IX. Fasste die Kirchenreform auch in Rom Fuß. 1059 verurteilte Papst Nikolaus II. Die Laieninvestitur. Gleichzeitig schloss er den Kaiser von einer rechtswirksamen Teilnahme an der Papstwahl aus. Papst Gregor VII. Verbot ausdrücklich jede Laieninvestitur und erregte damit den Zorn des Königs Heinrich IV. Vom Papst gebannt, musste Heinrich IV. Den berühmten Bußgang nach Canossa antreten. Nach langen Bürgerkriegen konnte Heinrich IV. Sich durchsetzen. 1084 schon konnte er Gregor VI. Aus Rom vertreiben und sich vom Gegenpapst Clemens III. Zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches krönen lassen. Dieser direkte Widerstreit endete mit Gregors Tod im Exil, Sein Feldzug gegen die Laieninvestitur schien damit gescheitert. Die Nachfolger Gregors waren bei der Suche nach Lösungen flexibler. Die Kirche wollte vor allem sicherstellen, dass weltliche Herrscher keine geistlichen Ämter verliehen. Für die Könige war vor allem wichtig, dass Bischöfe, die auch weltliche Herrschaft ausübten, die Macht des Königs anerkannten. Das Wormser Konkordat aus dem Jahre 1122 knüpfte an die englische Lösung an. Danach hatte die Kirche das Recht, den Bischof zu wählen, und der Klerus führte die Investitur mit Ring und Stab durch. Die Wahl fand jedoch in Gegenwart des Kaisers statt, und dieser übertrug durch die Investitur mit dem Zepter die zum Bistum gehörenden Ländereien und Einkünfte. Aufgrund seines Streites mit Heinrich dem V. sah sich Konrad endgültig gezwungen, ins Exil zu gehen. Zunächst fand er Aufnahme bei Mathilde von Tuszien. Nach deren Tod hielt er sich im Kloster Admont auf. Schließlich fand er einen sicheren Unterschlupf bei Erzbischof Adalgott von Magdeburg. Erst 1121 war es ihm möglich, nach Salzburg zurückzukehren. Ab diesem Zeitpunkt nahm Konrad großen Einfluss auf die Politik seiner Zeit. Er setzte sich nachdrücklich für die Wahl Lothars von Sipplingburg zum König ein. Er hatte ihn während seines Magdeburger Exils näher kennengelernt. Später ließ er dem Neugewählten tatkräftige Unterstützung bei der Bekämpfung der staufischen Erhebung zuteilwerden. Gemeinsam mit Norbert von Magdeburg erreichte Konrad bei Lothar die Anerkennung Innozenz des II. Nach dem Schisma von 1130. Konrads Verdienste als Bischof gründen sich in erster Linie auf die von ihm eingeleitete Erneuerung des religiösen Lebens. Die Verbreitung der Augustinerchorherren in seinem Bistum schuf dazu die notwendige Voraussetzung. Durch diese Maßnahmen, die begleitet wurden von einer großen Anzahl von Reisen und Visitationen, erwarb er sich den Ehrentitel eines zweiten Gründers der Salzburger Kirche. Aber auch die Benediktiner erfreuten sich der Wertschätzung des Erzbischofs. Der Kloster- und Bistumsreformen galten auch die drei von Konrad einberufenen Provinzialsynoden. Konrad war darüber hinaus ein Förderer der Kunst und Wissenschaft. Herausragend war auf diesem Gebiet die Wiedererrichtung des 1127 abgebrannten Domes. In der Gruft der Erzbischöfe hat im Salzburger Dom auch Konrad I. seine letzte Ruhestätte gefunden.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.